Finden Sie auch, dass wir eine völlig überbordende Bürokratie haben? Also, das ist ja oft sowas, was uns ein bisschen beschleicht. Ja? Das ist ein solches Gefühl und es ist schön, wenn man das am Ende auch untermauern kann. Und deshalb habe ich jetzt einfach mal jemanden eingeladen, der sich mit solchen Dingen auskennt, nämlich Dennis Gelussi. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Er macht unter anderem Gründungsberatung und hat da so ein paar ganz schöne und interessante Fälle mitgebracht. Und ich denke, das sollten wir zum Anlass nehmen, einfach mal ein bisschen über Bürokratie zu sprechen. Und fange vielleicht gleich mal mit der entscheidenden Sache an, nämlich Marco Buschmann erzählt uns mal Augenblick die ganze Zeit vom Bürokratieabbaugesetz. Ist da eigentlich was dahinter oder haben wir das Gefühl, dass wir Bürokratie aufbauen, statt abzubauen?
Insgesamt wird zumindest also Bürokratie und man kann auch Gesetzesmengen ja messen. Die Kollegen von Buzer.de haben das neulich mal rausgegeben. Darum habe ich es auch gemerkt, selbst im Studium schon, da hat man auch diese Backsteine, ne, diese roten Gesetzessammlungen, die wurden immer dicker und dann irgendwann wurde was ausgelagert in ein Ergänzungsband. Und dann wurde es ein bisschen dünner und dann wurde der Ergänzungsband immer dicker und der Hauptband dann auch immer wieder dicker. Und am Ende brauchte man dann irgendwie noch wieder was. Also es wird immer mehr, es wird immer komplexer. Und tatsächlich wird diese Bürokratie dann doch am Ende immer mehr. Das, was Marco Buschmann macht, ist jetzt erstmal da so ein bisschen auf die Bremse treten, auch ein bisschen was abbauen, das muss man schon sagen. Das sind kleine Erfolge, die es da irgendwie gibt. Das ist schön, dass Arbeitsverträge tatsächlich auch elektronisch gespeichert werden können und abgeschlossen werden können, ist super. Das entlastet Unternehmen, aber ändert, glaube ich, nichts daran, dass wir unsere Gesellschaft und unser Recht gerade so komplex gestalten, dass das für Unternehmen und für Gründer immer schwerer zu handhaben wird. Und für Rechtsanwälte übrigens auch, muss man mal so sagen.
Ja, wobei natürlich die Rechtsanwälte freuen sich ja wahrscheinlich am Ende doch indirekt darüber. Ja? Also Sie wissen ja, das ist ja ein Spieltheorie-Kanal hier ursprünglich. Es geht immer um solche spieltheoretischen Sachen, Interessenslagen und so etwas. Und was Besseres kann ja im Berufsstand eigentlich nicht passieren, als das, womit man sich auskennt, immer komplexer wird. Ja? Denn dann kann kein anderer mehr rein, kommen, was da wolle. Klar, wird natürlich auch für den Einzelnen komplexer, muss man sich so ein bisschen zusammenschließen und so. Aber ich glaube, der Juristenberufsstand als solcher ist dann wahrscheinlich nicht so ganz fürchterlich betrübt darüber, könnte ich mir vorstellen. Übrigens zu den Backsteinen, von denen Sie eben gesprochen haben, das sind diese dicken roten Bücher, mit denen die juristischen Studenten immer über den Campus laufen, oder?
Genau. Ich traue mich nicht mehr, die Namen zu sagen, weil die damals noch anders hießen und jetzt nicht mehr so heißen sollen, weil die man also irgendwo bei Beck einsehen hatte, dass die, nachdem die benannt waren, irgendwie keine besonders netten Leute waren mal, aber ich weiß nicht, wie sie jetzt heißen, deswegen sage ich das lieber, sage ich mir nicht die alten Namen, ne? Aber das ist genau die, ja.
Ja, aber es ist natürlich ein ganz interessanter Aspekt, dass die immer dicker werden. Also ich habe auch schon mal so ein bisschen salopp vorgeschlagen, dass ich gesagt habe, wir brauchen einfach ein Gesetz, was sagt, die Anzahl der Seiten in diesen Bänden, die ist begrenzt insgesamt. Ja? Die müssen wir begrenzen und wir brauchen ein Gesetz, was einfach sagt, es darf nur die Hälfte an Gesetzestexten geben. Naja, ob das was hilft, sei mal dahingestellt, dann passiert wahrscheinlich genau das, was Sie eben gesagt haben. Nämlich, dass es aus dem Hauptband ausgelagert wird und gesagt wird, das ist gar kein Gesetz. Ja? Das geht irgendwo anders hin. So ist das bei Gesetzen. Immer dann, wenn es Ausschlupf- oder Schlupfmöglichkeiten gibt, ja, dann werden die natürlich ausgenutzt. Das ist eine Sache von eben diesen spieltheoretischen Anreizen. Kommen wir jetzt auch mal zu der Sache, durch die wir mal zusammengekommen sind. Sie haben über so einen interessanten Fall gesprochen, auf den Sie ja wohl auch bei Ihrer Gründungsberatung mal gestoßen sind, wo jemand eigentlich mehr so hobbymäßig Platinen für eine Modellbahn vertreiben wollte. Vielleicht sagen Sie uns mal, was den so erwartet, wenn er das vorhat.
Ja, also ging um, ich habe den Fall ganz leicht abgewandelt, muss man sagen, weil ich auch mal darauf achten muss, dass die Fälle nicht so und die Leute nicht identifizierbar werden. Aber ist also nicht viel abgewandelt, wirklich einfach jemand, der kam, der Modelleisenbahner ist und sich mit Elektrotechnik ein bisschen auskennt und so für sich so Platinen gelötet hat, wodurch so bestimmte Sachen bei der Modelleisenbahn dann funktionieren oder blinkt dann was oder wird dann irgendwas gesteuert und geregelt. Und der wollte einfach diese Platinen, die er also entwickelt hat und für sich gebaut hat, dann auch in einer kleinen Serie zu Hause weiterbauen, ne, so bei sich da in einer Hobbywerkstatt sozusagen und dann einfach im kleinen Rahmen irgendwie verkaufen und hat gefragt, was muss ich jetzt eigentlich alles machen? Ja, und dann fängt man an, einfach mal hinten raus sozusagen, der Verkauf ist ein Online-Shop, ne, da braucht man dann allgemeine Geschäftsbedingungen, muss man sich mit auseinandersetzen, muss sich mit Thema Datenschutzinformationen auseinandersetzen, Impressum braucht man da. Impressum heißt immer einschließlich dann im Hinweis auf irgendwelche Streitbeilegungsgeschichten, an denen man allerdings nicht teilnehmen muss, aber man muss darauf hinweisen im Impressum und all solche Geschichten. Ja.
Das heißt also, beim Impressum haben wir auch schon haufenweise Hürden von dem Stil, kaum macht man irgendwas falsch, ist man gleich erstmal dran und hat dann, was passiert denn? Ich kriege wahrscheinlich eine Abmahnung von irgendwem, oder?
Genau, das ist ja dann irgendwie in Deutschland auch noch, also das Problem ist nicht nur die Regulierungssicht, sondern auch diese Durchsetzung, ja, dass wir auch bei Durchsetzung ganz besonders gründlich sind. Und dass diese Abmahn, Also die Verbraucherverbände gehen ja dann noch, die machen zum Teil sogar ganz gute Arbeit, die suchen sich meistens auch starke Gegner aus. Aber diese Branchenverbände, die sich so nennen, sind am Ende Abmahnfabriken. Da gibt es Menschen, die davon leben, wirklich den ganzen Tag irgendwo im Internet zu surfen und sich zu überlegen, wo in welchen AGB da irgendwo ein Komma fehlt oder so und dann die Leute abzumahnen wegen wirklich Pipifax. Und das ist, und dann auch mal sich schwache Gegner aussuchen, ne, die sich nicht wehren können. Das ist,
sozusagen der Anzeigenhauptmeister, von dem in letzter Zeit immer die Rede war, ja, der immer guckt, steht da irgendeiner noch ein bisschen zur Hilfe auf dem Bürgersteig oder so und dann hier Pseudo-Strafzettel rausgibt und dem Anzeigen erstattet. So ist das da auch, nur mit dem Unterschied, dass die dafür auch jedes Mal Geld kassieren können, ne?
Genau. Also die Verbände, wenn die abmahnen, kriegen sie nicht so sehr viel Geld, aber das machen ja immer Anwaltskollegen, die leben dann auch davon und ich nehme an, dass die meisten irgendwie Revenue-Sharing dann noch machen und sich das irgendwie teilen oder so, aber das ist halt auch, also da wird ganz, ganz viel Verbände unterwegs, die nur zum Abmahnen existieren und sonst eigentlich auch gar kein Vereinsleben und keine Support-Funktion für ihre Mitglieder haben.
Hey, ich meine, das ist schon eine verblüffende Sache, ja, dass dann also unglaublich auch Dichte an Vorschriften besteht, was jetzt in so ein Impressum alles rein muss, ne? Und man dann auf der anderen Seite eben für jede Kleinigkeit da gleich abgemahnt werden kann. Das ist natürlich schon eine ziemliche Katastrophe, ja? Denn man muss sich auch nur mal fragen, sind diese ganzen vielen Kleinigkeiten, die da vielleicht für sich allein genommen auch Sinn ergeben die in der Gruppe halt auch noch Sinn. Ne? Wobei man natürlich hier sagen muss, man muss heutzutage dann wahrscheinlich dafür dann einfach einen extra Dienst in Anspruch nehmen. Ja? Man muss wahrscheinlich dann zu jemandem wie Ihnen hingehen und sagen, gucken Sie sich das an, machen Sie mir mal ein Impressum, oder? Anders läuft das doch gar nicht mehr.
Also es gibt ja Online-Generatoren, die sind, glaube ich, auch ganz gut. Und es gibt auch Kollegen, die das automatisiert machen, die dann zum Teil auch mit Datenschutzerklärung und AGB zusammen dann so ein Paket anbieten für einen Monatspreis und so. Das ist alles, kann man, also wir machen das nicht, aber andere machen das. Und das ist dann, glaube ich, auch ganz in Ordnung, wenn man so klein anfängt. Was hier schwieriger ist, war tatsächlich, dass die produktbezogenen Pflichten, wo man dann kommt, also die Platine, so sind dann Elektrobauteile und seit einigen Jahren gelten tatsächlich auch passive Elektrogeräte als Elektrogerät nach dem Elektrogesetz. Ja, das heißt, man muss dann dafür so einem Verband sozusagen beitreten, damit die entsorgt werden können, diese Elektrogeräte. Und das ist tatsächlich relativ teuer und aufwendig, da diesem Verband dann beizutreten, um dann diese Rücknahme und Entsorgung dieser Geräte dafür zu bezahlen am Ende. Dann Verpackungsgesetz.
Also, du musst das auch mal verstehen. Was das heißt, ist, derjenige, der hier also ein paar Platinen zusammenlöten wollte, der muss jetzt also einem Verein beitreten. Das ist ja wahrscheinlich nicht so ganz gratis, oder? Das ist wahrscheinlich eine Sache,
die. Nee, das kostet richtig Geld, genau. Also, es ist kein Verein. Am Ende ist das was Ähnliches wie der Grüne Punkt, dieses System, nur eben ein anderes, aber ein extra System sozusagen. Ne? Und da muss man Mitglied werden. Also jedenfalls mindestens vierstellig, weil er, glaube ich, eine Tonne ist, glaube ich, Mindestabnahme, auch wenn er da nur 3 Kilo im Jahr produziert sozusagen oder vielleicht noch nur 1 oder so. Die haben relativ hohe Mindest, also die Einstiegsmenge ist relativ hoch und es kostet einfach Geld und es ist vor allem, man muss das für jedes EU-Land wieder extra machen. Ne? Also es ist, wenn man dann diese Rücknahme in Deutschland gewährleistet und verkauft dann eine Platine nach Österreich, ist man auch schon wieder dran. Muss man halt dann dem österreichischen ist dann ein bisschen anders im Ausland, aber im Endeffekt muss man dann diesem österreichischen Ding dann auch beitreten und das ist dann eben sehr, sehr teuer und erschwert auch die Internationalisierung unwahrscheinlich.
Na gut, was das jetzt heißt ist, wir müssen eben, also Mindestabnahmemenge heißt ja einfach nur, wir müssen erstmal ein paar Tausender dafür bezahlen, dass wir überhaupt eine einzige Platine selbst zusammengelötet überhaupt in Umlauf bringen können. Und das muss dann für jedes europäische Land auch nochmal einzeln gemacht werden. Ja, also muss ich dann noch dazu zergehen lassen. Das ist ja im Grunde genommen ein Verbot, das zu machen. Ja, ist ja klar, das kann sich ja nur dann lohnen, wenn man in großem Stil einsteigen kann. Das heißt, es gibt praktisch gar keine Möglichkeit, mehr klein anzufangen und dann damit zu wachsen. Das muss man einfach sehen. Das verhindert das ja, oder?
Genau. Das sind Markteintrittshürden am Ende, die dafür sorgen, dass man eigentlich nicht vernünftig starten kann, ohne das Risiko in Kauf zu nehmen, dass man da irgendwie dann belangt wird. Beim Verpackungsgesetz ist es ähnlich, ne? Verpackungsgesetz heißt, dass die Verpackung des Produktes dann auch entsorgt werden kann. Also das ist dann natürlich am Ende so ein grüner Punkt. Und auch das ist in jedem Land einzeln und auch da, dem kann man sich praktisch nicht entziehen. Ja, und dann denkt man, das ist nur für große Kartons und Plastikverpackungen und so weiter. Das gilt tatsächlich auch, wo wollte er das machen, für einen ganz normalen Briefumschlag, an dem man das dann verschickt, also wenn Sie privat oder auch beruflich einen Brief schreiben und machen da nur Papier rein, also Ihr Papier, was Sie sozusagen beschrieben haben als Brief, und dann schicken Sie ihn ab, dann ist der Briefumschlag keine Verpackung. Aber wenn Sie da ein Produkt reinmachen, dann ist der Briefumschlag eine Verpackung. Und dieser Verband, dieser Entsorgungsverband sagt, behauptet zumindest, wenn man eine Rechnung schickt und nur die Rechnung in den Briefumschlag macht, ist ja auch keine Verpackung. Wenn man aber einen Prospekt dazulegt, der Werbung ist, dann ist es wiederum eine Verpackung und dann muss man dafür auch wieder Abgaben zahlen für diesen Briefumschlag, damit er entsorgt werden kann. Also es
Also
ist
das hat so ein bisschen GEZ-Niveau, oder?
genau, es weitet sich dann immer weiter aus und jeder Use Case, den es irgendwie gibt, so lächerlich klein der auch ist, wird dann plötzlich mit vereinnahmt und man ist dann immer mit dran. Ne? Man muss das wieder, man macht das alles so extra gründlich, es gibt gar keine De minimis-Regelungen mehr. Und das macht es halt dann so schwierig für Kleinst-Startups irgendwie so anzufangen und sowas.
Na gut, ich meine, das Schwierige ist ja eben auch da, dass wir ja sofort wieder eine Mindestregelung haben. Das heißt, wenn einer, weiß ich, einen Transistor verpackt, im Briefumschlag verschickt, ja, dann hängt er mit dran, braucht diese Recycling-Regelung, die ja de facto in dem Fall überhaupt keine Wirkung entfaltet, ja, aber ist halt auch mal dabei und muss auch für irgendeine Mindestmenge im Jahr bezahlen. Ne? Ist es auch vierstellig wahrscheinlich noch nicht, oder? Wahrscheinlich
Nee,
kommt man da
bei Packung, glaub,
an,
Packung
oder?
nicht, aber es ist, also ja, aber es ist alles Geld, ne? Und wenn man da, ja, da wollte ich Platinen so, ich glaube, für 8 € verkaufen oder so, da kann sich man schon mal ausrechnen, wie viele Platinen man da eigentlich da in seinem Hobbyraum löten muss, um überhaupt diese Unkosten mal reinzukriegen. Und das Material muss man ja natürlich auch einkaufen und so weiter. Das lohnt sich dann einfach überhaupt nicht mehr. Ne? Und man kann dann einfach nur probieren, das alles zu ignorieren erstmal, bevor man groß genug ist, aber das ist natürlich rechtswidrig, muss man ganz klar sagen.
Na gut, das zu ignorieren, das ist ja wahrscheinlich keine wirkliche Option, weil, wie Sie gerade gesagt haben, zum einen natürlich überall Vereine lauern, die damit Geld verdienen, zum anderen aber
Ja.
natürlich auch Konkurrenten da sind, die ja ebenfalls lauern und wahrscheinlich auch nur
Genau.
gucken, ob das irgendwer macht. Die sagen dann, warum sollen wir das zahlen? Der macht das einfach so. Das heißt, da gibt es auch ein sehr großes Anschwärzungspotenzial, oder?
Ja, also Konkurrenten, ja, manchmal passiert das tatsächlich. Häufig dann auch provoziert von Rechtsanwälten, die dann damit wiederum Geld verdienen wollen, ne? Das ist dann der häufigere Fall. Ich habe tatsächlich mal jemanden getroffen, der sagt, er ist zu seinem Anwalt gegangen, hat eine Abmahnung bekommen von irgendwem, ist zu seinem Anwalt gegangen. Das war schon ziemlich teuer, aber auch Startup, ne, relativ klein, hat gesagt, hier können Sie mir da helfen. Ich habe aber kein Geld und sagte, ja, ich kann Ihnen kostenlos helfen, aber Sie müssen mir erlauben, dass ich drei andere abmahne wegen sowas. In Ihrem Namen. Ja. Und so ist es dann zu einer Abmahnwelle gekommen in der Branche. Das war lustig, war damals ging es um diese Paketbänder und da haben sich tatsächlich darüber mokiert, nach welcher Einheit würden Sie Paketband kaufen?
Ich würde es nach Rollen kaufen.
Nach Rollen, genau. Und die Rollen haben Meter, ne? Da kann man möglicherweise einen Meterpreis angeben. Auch tatsächlich war da, waren die der Ansicht, haben darüber gestritten, ob man nicht auch einen Quadratmeterpreis angeben muss, weil die Rolle hat ja auch eine Breite. Ja, und über solche Dinge kann man sich dann vor deutschen Gerichten wunderbar streiten und es gibt dann so einen Schneeballeffekt, weil wenn jeder dann zu einem Anwalt geht, der sagt, lass mich aber drei andere abmahnen, dann hat man hinterher irgendwie so einen Riesenaufriss um so eine Geschichte.
Naja, aber da sehen wir, ist genau das, was wir am Anfang besprochen haben. Ja, es gibt dann eben schon eine Zunft, die davon profitiert. Ja, das sind dann einfach die Anwälte, die dann einfach sagen, na gut, dann möchte ich mir an irgendwen dranhängen, in dessen Namen ich abmahnen kann. Ne? Also das ist natürlich schon, sagen wir mal, so ein bisschen problematisches Vorgehen. Ja, aber es ist klar, wenn man die gesetzlichen Regelungen so baut, dass das möglich ist, dann passiert das natürlich. Ne?
Volkswirtschaftlich ist das ja eine Art Schmarotzerei, wo man sich daran hängt, sozusagen, muss man mal sagen. Ne? Also deswegen möchte ich mich, also die Zunft von diesen Leuten ist nicht meine, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn wir den gleichen Beruf haben. Man kann den Beruf ja auch so ausüben, dass man irgendwie Sachen ins Rollen bringt und dann auch irgendwie volkswirtschaftlichen Nutzen erzeugt mit dem, was man tut. Und das tun die natürlich überhaupt nicht. Ne? Klar, die verdienen damit ihr Geld, können davon leben, aber schöner wäre es, die würden ihre Energie auch in Ansehung des Fachkräftemangels dann mal so investieren, dass alle was davon haben und
Naja, das ist ja
und
das Schlimme letztlich immer beim Recht. Ja. Man kann es im Guten wie im Schlechten einsetzen. Ja. Also an sich ist ja ein funktionierendes Rechtssystem ist ja ein hohes Gut. Das ist ja eine tolle Sache, dass es sowas gibt. Aber immer dann, wenn man das plötzlich missbrauchen kann und das auch irgendwie gesellschaftlich akzeptiert wird, dass es missbraucht wird, immer dann hat man ein Problem. Ne. Und das geht halt da leider sehr leicht, ja, dass man einfach Gesetze in einer Weise verwendet, die einem selbst starke Vorteile verschaffen, die so überhaupt nicht geplant waren, aber dann insgesamt externe, sehr starke externe negative Effekte auslöst, ne? Sagen Sie doch noch was zu diesen CE-Kennzeichnungen. Was ist denn das eigentlich?
ja, also CE ist diese Selbstzertifizierung. Das ist also RHS ist das sozusagen das also für Elektrogeräte zumindest für das, wo wir da waren, heißt das Vorschrift zur Produktsicherheit. für bestimmten Eigenschaften, also insbesondere chemische, mechanische Eigenschaften, die Stoffe haben müssen, mit denen man da tätig ist und die man da zusammenbaut. Und da muss man am Ende selbst zertifizieren, dass man sich da an alles gehalten hat. Muss das dann in so einem Self-Assessment auch niederlegen. Und dann soll man muss man dieses CE-Kennzeichen auf seine Produkte aufdrucken, ja, draufkleben oder wie auch immer. Das kommt
Ja,
auch
und
noch oben drauf natürlich.
selber zahlt man da wieder dafür, dass man das selber machen darf? Oder wie
Nee,
funktioniert das?
also man kann das natürlich theoretisch selber machen, wenn man versteht, was man da tut.
Mhm.
Das Problem ist natürlich, dass wenn man das nicht qualifiziert selber macht oder wenn man es nur pro forma selber macht oder sogar nur das CE-Kennzeichen draufklebt und nicht tatsächlich mal so ein vernünftiges Assessment macht, dass man dann grob fahrlässig handelt und also zum Beispiel dann auch keine Produkthaftpflichtversicherung mehr bezahlt oder so, ne? Das heißt, und die braucht man tatsächlich schon, weil normalerweise also auch solche Produkte wie diese Platinen oder was auch immer, die können dann doch mal irgendwann vielleicht irgendwie anfangen zu brennen und dann passiert was und das möchte man sich ja nicht antun, ne? Aber die Produkthaftpflichtversicherung, die man dann hoffentlich hat, bezahlt natürlich nicht, wenn man diese CE-Prüfung nicht einigermaßen anständig gemacht hat.
Naja, Produkthaftpflichtversicherung, da sind sie natürlich dann auch gleich wieder dabei, da muss man ja auch für zahlen, ne?
Ja, die sind allerdings nicht, also für Kleinunternehmen nicht so sehr teuer.
Mhm.
Das ist schon für niedrige dreistellige Beträge habe ich schon gesehen, dass das geht. Und da kann man dann, da ist was drin, ne? Also
Na gut, das ist dann natürlich geradezu ein Schnäppchen gegenüber diesen anderen Zertifizierungen, von denen wir vorhin gesprochen haben, ne? Für die
ja,
Mitgliedschaften
man
und Co.
bekommt im Gegensatz dazu im Zweifelsfall auch eine Gegenleistung, ne, wenn man nämlich diese
Ne?
Absicherung. Ja.
Ja. Naja. Wie sieht das mit dem Datenschutz eigentlich aus? Also das ist doch auch irgendwie so eine Riesenschlangengrube, wo man im Augenblick überall reinfallen kann, oder?
Ja, also
Ja.
ich sag mal, ich bin von Herzen Datenschützer, bin das auch von meiner Ausbildung her. Ich mache längst vor DSGVO habe ich Datenschutz gemacht. Ist so ein bisschen zum Trollfach verkommen, sage ich immer. Also jeder sucht sich nur noch die irrsinnigste Auslegung aus und versucht damit irgendwie Leute aufs Kreuz zu legen. Das hat man aber sehenden Auges im Grunde in Kauf genommen, ne? Ja, deswegen Datenschutz macht kaum noch so richtig Spaß, weil diese eigentlichen Abwägungen geht es überhaupt nicht mehr, ne? Wir unterhalten uns kaum noch wirklich darüber, wie eigentlich Persönlichkeitsrechte sich gestalten, wo es ja um Datenschutz mal drum ging, wo der Bundesverfassungsgericht gesagt hat, es geht am Ende darum, natürlich persönliche Freiheit zu erhalten, weil Leute, die sich beobachtet fühlen, sich anders verhalten als Leute, die sich unbeobachtet fühlen. Und wir wollen uns unbeobachtet fühlen und wollen dann die Freiheit genießen, das zu tun, was nur wir selbst wissen, sozusagen. Und darum geht es gar nicht mehr, sondern wir unterhalten uns am Ende über ganz viel über Werbung, ja, diese ganze Cookie-Geschichten. Ja, dann sitzt ja niemand irgendwo vor dem Server und sagt sich hier, der Schlussi hat sich aber grüne Turnschuhe angeguckt, hey, der mag grüne Schuhe oder so, sondern geht alles automatisch, hat keinen echten Privacy Impact, sagen wir, also keine echten Auswirkungen darauf, wie ich mich verhalte, eigentlich im Großen und Ganzen. Dass das zum Teil trotzdem nicht in Ordnung ist, was da gemacht wird und das ist alles gut, aber das Gewicht, was das dann oft in der Diskussion hat, ist einfach völlig übergewichtet, ne? Und genauso mit US-Datentransfers und so, wo wir uns dann so lange mit aufhalten und wo dann Leute sagen, US-Datentransfers sollen gar nicht mehr gehen, egal wie belanglos die Daten sind, die wir da hinschicken, als wenn sich da die NSA. Also auch da gilt wieder völlig richtig, dass da Behörden Zugriff auf Daten haben, die nicht Zugriff auf die Daten haben sollten und dass es da keine vernünftigen Rechtsschutzmöglichkeiten gab. Das ist alles richtig. Das soll auch so nicht sein. Aber dass man dann das Kind mit dem Bade ausschüttet und sagt, völlig unabhängig davon, ob das eigentlich irgendwie sensible Daten sind oder was das für Daten sind, die wir da hinschicken, geht halt nicht. Wir schieben einen Riegel davor. Das ist einfach übertrieben. Ja, und da fehlt das Augenmaß, da fehlt die Verhältnismäßigkeit mittlerweile in der ganzen Diskussion, da fehlt auch so die Prioritätensetzung. Worum kümmern wir uns eigentlich? Wo wollen wir als Gesellschaft eigentlich regulieren? Und wo lassen wir es vielleicht so ein bisschen laufen, weil wir das ertragen können, wenn da so ein bisschen was passiert? Und das ist halt diese Bürokratie, die entsteht, dieser Bürokratie-Eindruck auch, den Menschen haben, dass an
Ja, ich habe
Stellen,
den
wo es
Eindruck,
gar keinen Sinn ergibt. Ne?
ja genau, ich habe den Eindruck, dass vieles dadurch ausgelöst wird, dass wir so eine Abhakmentalität haben. Ja, dass wir immer Kriterien brauchen, muss überall immer abgehakt werden und so. Das sind diese typischen Compliance-Geschichten. Und am Ende ziehen wir eigentlich nur eine Show ab, die die Wirkung, die man ursprünglich mal erreichen wollte, eigentlich überhaupt nicht erreicht. die Leute ärgert, dadurch, dass man diesen Compliance-Kram machen muss und dann alles umständlicher wird und sowas, ja. Und wir im Grunde genommen das Schlechte aus allen Welten haben. Und also ich finde es immer wieder faszinierend, wie solche großen Konzerne, ja, weiß ich, bei Facebook oder sowas, ja im Grunde genommen nach wie vor schalten und walten können, wie sie wollen. Aber im Kleinen, man sich ständig darüber ärgert, dass man behindert wird, dass bei kleinen Unternehmen, die halt in irgendwelche Fallen reinfallen können, weil sie gar nicht diese Gesetzeslage überblicken und sowas, ja. Wie ist das eigentlich dazu gekommen? Wissen Sie das? Haben Sie das damals verfolgt?
Im Datenschutz oder?
Ja, ja, also dass es auch diese merkwürdigen Auswüchse bekommen hat, ja, dass es ja eigentlich so gestaltet ist, wie man es gestalten würde, wenn man die Leute ärgern will. Ich überziehe etwas, aber ich
glaube, so ein bisschen ist es vielleicht, ja. Also tatsächlich ist ja die, also hat sich rechtlich, inhaltlich mit der DSGVO, zumindest gegenüber der alten Datenschutzrichtlinie, die es gab, die in Deutschland ja umgesetzt war, nicht so unendlich viel geändert. Es waren mehr so Detailänderungen. Man hat dem Thema einfach durch die hohen Strafen viel, viel, viel mehr Aufmerksamkeit gegeben und man hat tatsächlich Mechanismen geschaffen, um jetzt auch Recht durchzusetzen gegenüber Großunternehmen, gerade Großunternehmen, die nicht in Europa ansässig sind. Durch dieses EDPB, also dieses European Data Protection Board, was jetzt ja Beschlüsse fassen kann und dann auch tatsächlich über die nationalen Datenschutzbehörden hinweg dann Entscheidungen treffen kann oder nicht über sie hinweg, aber mit ihnen Entscheidungen treffen kann oder gegen sie Entscheidungen treffen kann, die dann umsetzen müssen. Also die irische Behörde zum Beispiel zwingen können, gegen Meta, also Facebook in gewisser Weise vorzugehen. Das ist das, was wesentlich neu war und diesen Hype hat es, glaube ich, tatsächlich einfach bekommen, weil es plötzlich in der Presse war und sich Leute für interessiert haben und dann ja, also
es nee, ist früher schon immer so einzeln trollt. Durch diese Cookie-Geschichte, ne? Also diese genau. Cookies haben es halt alltäglich sichtbar gemacht. Ja. Das ist dadurch ist es vielleicht auch stark hochgespült worden, ne? Aber ich meine, es erinnert ja nichts an der Tatsache, dass es nun mal da ist. Ja. Und zwar ohne wirklich das zu verhindern, was es verhindern soll. Das finde ich mal das Ärgerlichste dabei. Ja? Also ich bin ein großer Verfechter davon, dass man anonym solche Sachen machen können soll. Ja? Nur das genau verfehlt ja dieses Gesetz. Also finde ich zumindest so. Ja. Ja? Weil an den wirklich entscheidenden Stellen kommt man praktisch nicht raus, weil die dann einfach sagen, ja, da dürfen sie den Service halt nicht in Anspruch nehmen und so. Ja? Also das finde ich schon wirklich sehr komisch umgesetzt. Also na gut, möchte man gar nicht danach fragen, wie es überhaupt zu solchen Sachen wirklich kommen kann. Ja? Kennt man ja die Hintergründe nie so genau. Naja, ich meine, Sie hatten ja auch mal so ein bisschen an einer Stelle die Theorie vertreten, das kann vielleicht auch ein bisschen daran liegen, dass die Konzerne selber den Datenschutz auch sozusagen sabotieren wollen, ja, dass die Sachen extra ein bisschen schwierig umsetzen oder lästig umsetzen, damit man insgesamt gegen Datenschutz aufgebracht wird, oder? Ist das auch ein Motiv?
Ja, das ist natürlich so ein bisschen eine Zuspitzung zu sagen, aber es gab tatsächlich, gibt es einzelne Features, bei denen man schon so denkt, könnte sein, dass tatsächlich die das so umgesetzt haben, so Hanebüchen umgesetzt haben, um am Ende eine Satire gegen das Gesetz zu gestalten, um den Leute aufzubringen, weil es so absurd ist, wie das gemacht worden ist. Ne? Also
ja, wir leben ja sowieso in der Satire kaum noch als solche erkennbar ist. Ja, das ist ja.
Genau. Da geht es jetzt um Google, wie die jetzt die DMA-Vorschriften umgesetzt haben, wie jetzt Google Maps nicht mehr in das Google-Suchprodukt eingebunden werden darf. Das ist auch, also es ist ein bisschen schwierig, ne? Also ich muss jetzt mal vorher sagen, weil manche ja so vom Dexit schwadronieren und so weiter, also die EU ist auch für Startups und Unternehmen das größte Geschenk, was es gibt und dass man gerade für die Internationalisierung ist es komplett großartig, diese Vereinheitlichung des Rechts in ganz Europa und das ist für ein deutsches Unternehmen viel einfacher in Österreich, nach Österreich, nach Estland, nach Portugal und nach Rumänien zu verkaufen auch und so zu internationalisieren, als es zum Beispiel für kalifornisches Unternehmen innerhalb der Vereinigten Staaten ist. Also da leistet die EU wirklich Großartiges. Was sie aber in diesem Digitalisierungsbereich macht, ist zum Teil, also es ist ein guter Ansatz, den Frau Vestager da hat. Sie hat verstanden, wie diese Monopole funktionieren und ist ja ein Ökonomie-Channel, kann man das mal so ein bisschen sagen. Es gibt, ich habe vor Corona gab es mal, habe ich einen interessanten Vortrag gehört. Da hat jemand gezeigt, dass die Gebote bei Google AdWords, dieser Flugrechteanbieter, also für die Suchbegriffe, dieser, was man halt sucht, wenn man so einen Flugrechteanbieter sucht, dass die sich der Customer Lifetime Value dieser Anbieter annähern. Ja, also Google hat sozusagen die ganze Customer Lifetime Value dieser Anbieter aufgesogen, weil sie eben dieses Suchmaschinen quasi Monopol haben. Und das ist schlecht, ja, weil dann irgendwie da nichts mehr da ist an Innovationskraft, an Profit in den Unternehmen und alles dann zu Google geht. Aber deswegen ist gut, dass die Kommission dagegen was unternimmt.
Also die haben
und praktisch gleichzeitig
einen Mehrwert abgeschöpft, der da drin steckt in
genau.
dem Produkt.
Ja? Mhm. Genau, also dieser, man konnte zeigen, die Gebote nähern sich dem sozusagen an. Ja? Also nicht ganz, aber im Grunde den Löwenanteil. Ne?
Ja, das ist ja auch ein Motiv, was ich hier häufiger erwähne, ja, dass dadurch, wenn man in Konkurrenz zueinander bietet, dass das letztlich dazu führt, dass der gesamte Ertrag eigentlich weggeht von denjenigen, die durch solche Gebote in eine zwanghafte Konkurrenz gebracht werden. Ja? Und das ist also interessant, ja, dass das dort tatsächlich auch so ist, ja. Und dass Google auf die Art und Weise durch ein geschicktes spieltheoretisches Design, ja, das ist ein spieltheoretisches Design, letztlich die andere Marktseite in eine ganz schwache Position bringt. Ja? So, genau. Also Klammer zu, ja.
Genau, völlig richtig. Und das ist gut, dass man dagegen auch das vom Fuß was aufzubrechen. Auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, der Teil, den viele noch nicht gut verstanden haben, ist, dass es gleichzeitig eine Symbiose gibt von Technologieanbietern und insbesondere Google-Diensten, aber zum Teil auch Amazon-Diensten, was auch immer. Und dass wir, indem wir diese Symbiose, also diese Unternehmen angreifen, auch diese Symbiose zerstören, die es gibt und es damit auch den europäischen Unternehmen dann noch schwieriger machen, im Markt Fuß zu fassen, weil die amerikanischen Startups, die haben natürlich Symbiose weiter nutzen, weil die Amerikaner diese Monopole nicht aufbrechen und wir tun das aber und zerstören damit, also greifen damit nicht nur Google an, sondern treffen damit auch die deutschen Startups, die dann diese Symbiose nicht mehr so gut nutzen können, ne? Diese Wachstumssymbiose zum Beispiel, weil man eben auch Google braucht, um zu wachsen. Ne? Und das ist was, wo glaube ich, ein Aspekt, der bis jetzt noch untergeht und wo wir da auch Porzellan zerschlagen in der Regulierung, die wir machen. Ne? Und DSA, DMA sind Beispiele dafür, dass das auch einfach ein bisschen over the top ist und wir damit auch europäische Unternehmen treffen, die auf diese amerikanischen Services der Stand jetzt angewiesen sind.
Gut, also ich meine, das ist ja dann praktisch die Geschichte, diese großen Unternehmen machen die kleinen überhaupt erstmal irgendwie groß, also geben ihnen Marktzugang, aber in dem Augenblick, wo es relevant wird, schöpfen sie den größten Teil des Gewinns ab. Naja,
genau.
klar, das ist natürlich eine schwierige Situation, ja, in der man eine gute Balance finden muss. Ne? Also klar, das kann ich mir vorstellen. Ja. Vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema, was mich eigentlich immer beschäftigt, nämlich dieses Lieferkettengesetz. Können Sie mal ein paar Sachen dazu sagen? Also ist das was überhaupt so umsetzbar ist? Haut das die Kleinen gegenüber die Großen raus oder wie ist das einzuordnen?
Also die ganz, ganz Kleinen sind jetzt vom Lieferkettengesetz hier raus und wären auch bei dieser Lieferkettenrichtlinie raus gewesen, die jetzt die FDP ja verhindert hat. Allerdings hätte die Richtlinie die Grenze runtergesetzt, zumindest in den Kernbranchen. Ne? Also ich glaube, jetzt ist die Grenze 500 Mitarbeiter und dann wäre es auf zumindest in diesen Kernbranchen auf 250 Mitarbeiter, glaube ich, untergegangen, wenn ich das richtig im Kopf habe, bin ich nicht ganz sicher, aber so ungefähr waren, glaube ich, die Zahlen. Allerdings ist auch 500, das sind jetzt keine Großkonzerne, muss man sagen, ne? Sondern das sind Unternehmen, die durchaus auch noch eine Größe haben, die es schwierig macht, solche Compliance-Anforderungen dann auch vollständig umsetzen zu können. Ne? Da ächzt die schon drunter, muss man sagen, auch der
größte. Ist das denn eigentlich mehr als Compliance-Theater? Oder ist das auch wieder so ein Compliance-Theater, dass jede Menge Leute da sitzen, jede Menge Formulare ausfüllen, am Ende wissen wir eigentlich nichts?
Ja, am Ende des Tages, also ich kenne Kollegen auch, die diese Compliance-Prüfung machen und zum Teil fliegen die dann selbst nach Südostasien und gucken sich dann irgendeine Fabrik an und die sagen dann aber auch, ja, wir wissen natürlich nicht, wie die Fabrik am Tag vorher ausgesehen hat und wir wissen nicht, wie sie am Tag nachher aussieht. Es ist, glaube ich, schwierig. Einerseits wollen wir sicherstellen und wenn ich jetzt hier irgendwie einen Pulli kaufe, möchte ich im Grunde auch ja mich gut fühlen und wissen, dass der nicht irgendwie, dass der nicht unter schlimmsten Bedingungen durch Kinderarbeit irgendwo entstanden ist. Ne? Das geht uns, glaube ich, allen so und so ein Gefühl, das haben wir auch alle ein Gefühl, dass wir das eigentlich nicht wollen. Auf der anderen Seite ist mal die Frage, was ist eigentlich hier mit unserer Gewissheit und wie stellen wir das eigentlich sicher? Ne? Und das ist ja, das kennen wir von Bioprodukten auch schon ganz lange. Ne? Man weiß immer nie, wenn es jetzt ein Bioprodukt ist, gerade wenn es aus dem außereuropäischen Ausland kommt, wer prüft das eigentlich und wie sind da eigentlich wirklich die Bedingungen vor Ort? Und da ist es jetzt für diese Lieferkettenrichtlinie natürlich oder beim Lieferkettengesetz natürlich ähnlich. Am Ende hat man irgendwelches Papier, was stimmen kann oder nicht stimmen kann und das ist wichtig, dass man es hat. Ich glaube, der Grundansatz, dass die Politik mal sagt, hier Unternehmen, ihr müsst euch mal selber drum kümmern auch. Ihr habt selbst eine Verantwortung dafür, für den Kram, den ihr kauft. Ihr könnt nicht sagen, oh, wir kaufen ihn halt von irgendwem und wie der das macht, das interessiert uns halt nicht, wissen wir nicht. die Scheuklappen. Das ist, glaube ich, richtig, ne? Weil wir sonst natürlich und über den Preis kommen viele, ne? Und viel Wettbewerb geht über den Preis. Und dann lassen wir alle möglichen Leute sagen, ja, wir wollen Bio und wir wollen faire Sachen und so weiter. Und wenn die dann im Laden stehen, das eine Ding kostet 3 Euro, das andere kostet 4 Euro, nehmen sie doch das Ding für 3 Euro.
Naja gut, man könnte da natürlich auch argumentieren und sagen, naja, dann sollen doch die einen es anbieten und sollen garantieren, dass sie die Lieferkette überwacht haben und die anderen tun es nicht. Und dann sehen wir ja im Laden, was von den beiden Sachen verkauft wird. Denn sich
Ja.
hinzustellen und zu sagen, ja, das ist uns ganz schrecklich wichtig, aber kaum ist man im Laden, kauft man doch das andere, da muss man sagen, naja, dann haben sie es offenbar nicht so ernst gemeint und haben halt nur nette Sprüche abgesondert, ne?
Ja, das stimmt so, aber vielleicht will man das tatsächlich als Gesellschaft dann auch mal miteinander vereinbaren und uns selber gegenseitig dann kontrollieren und sagen, wenn wir uns eigentlich alle einig sind, die guten Sachen zu kaufen, warum machen wir es dann im Laden anders? Und vielleicht sollten wir uns dann alle gegenseitig dafür verantwortlich halten, auch dass wir das richtig machen. Dann kommt es zum Gesetz zustande. Also ich finde das für den Ansatz nicht persönlich nicht völlig falsch. Ich glaube, dass es am Ende, wie gesagt, diese Bürokratie möglicherweise ein bisschen zu viel ist und das auch noch etwas zu Kleinunternehmen trifft. Hätte man ein bisschen weiter oben ansetzen können. Aber wie gesagt, den Grundansatz zu sagen, dass man nicht sagen kann, hier, ich kaufe halt von irgendwem, wo der es herkriegt, ist mir völlig egal, brauche ich mich nicht drum kümmern. Das ist, glaube ich, schon was, was wir den Menschen auch in den Ländern, wo produziert wird, schuldig sind.
Naja, gut, also klar, da könnte man aber natürlich schon sich angucken, ob das nicht eine Sache ist, die sich man dabei Freiwilligkeit auch durchsetzen müsste, wenn die Leute es wirklich wollen. Oder wenn sie es nicht wollen, na, dann wollen sie es halt nicht, ne? Also ich habe da immer so meine Schwierigkeiten damit, wenn der eine dem anderen vorschreibt, was er wollen soll. Ja, das ist ja so ein bisschen die Idee dahinter. Ja? Da sind irgendwelche Leute da, die sagen, das wollt ihr gar nicht, das dürft ihr nicht wollen. Das halte ich für einen grundsätzlich problematischen Ansatz. Ja? Aber klar, man kann natürlich von externen Effekten sprechen und sagen, da müssen die externen Effekte internalisiert werden und so. Das sind ja dann auch immer die Argumentationen, die bei sowas dahinter stehen. Ne? Naja. Vielleicht nochmal eine ganz andere Sache. Glauben Sie, dass unsere Verwaltung noch irgendwann mal digitalisiert wird?
Es auf dem öffentlichen Dienst fällt es irgendwie offensichtlich besonders schwer mit dieser Digitalisierung. Also wir sind überall in Deutschland damit. Ist nicht unsere Paradedisziplin, sagen wir mal so. Aber öffentliche Verwaltung, also es ist ja jetzt nichts Neues. Ich habe schon vor 20 Jahren oder so, habe ich mal irgendwie gehört, der Digitalisierungsprozesse gemacht hat. Und der hat gesagt, das Wichtigste bei der Digitalisierung ist, dass man die Prozesse dadurch verbessert. Ne? Denn wenn ich zitiere jetzt wörtlich, wenn ich einen Scheißprozess habe und digitalisiere den, habe ich hier einen digitalen Scheißprozess. Und das ist das, was wir in der staatlichen Teil der Digitalisierung und nicht nur dort ganz, ganz viel machen. Ne? Also also es gibt auch Dokumentenmanagementsysteme, die ich gesehen habe, die funktionieren noch, die sind alle schön digital, also auf dem Computer, aber man kann zum Beispiel nicht zu zweit auf eine Akte zugreifen, ne? Wo ich dann denke, was soll das? Ne? Das ist dann funktional, ist das immer noch der Aktenwagen vom preußischen Amtsgericht 1899, wo dann die Akte bei dem einen Bearbeiter auf den Aktenwagen geschoben wird und der Wachtmeister schiebt sie dann in das andere Büro und legt sie da wieder auf den Tisch. Ne? Das ist ein Scheißprozess. Den kann man natürlich auf dem Computer genauso machen, aber bleibt halt ein Scheißprozess. Und da sind wir ganz groß drin, auch dieses besondere elektronische Anwaltspostfach. Also hat man auch den Versuch, den analogen Prozess einfach nur digital abzubilden, anstatt zu überlegen, wie aktiviere ich eigentlich so eine digitale Dividende, die ich eigentlich habe? Ne? Wie kann ich möglicherweise kollaborativ an Dokumenten arbeiten? Wie kann ich den ganzen Prozess anlässlich der Digitalisierung verbessern? Und solche Lösungen haben wir halt allen halben. Und deswegen funktioniert das so schlecht und deswegen fluchen auch alle, weil tatsächlich ein Prozess, den ich auf Papier mache, den ich einfach nur eins zu eins auf dem Computer abbilde, am Ende komplizierter sein kann, mehr Zeit brauchen kann, ne? Weil so ein Stück Papier auszufüllen und zu unterschreiben, das geht im Zweifel schneller als am Computer, weil wir eben diese digitale Dividende in den Prozessen überhaupt nicht aktivieren. Und das führt dann auch so viel zu Frustration bei den Leuten und auch bei den Menschen, die da arbeiten, ne? Dass sie hinterher auch so eine Ablehnungshaltung entwickeln und dann wird es noch schwieriger, irgendwann mal was Richtiges irgendwie zu machen, ne? Also das ist, glaube ich, so eine Sache, die in Deutschland irgendwann mal ja, so ein Selbstläufer geworden ist, dass wir es nicht gut schaffen, Dinge zu digitalisieren. Leider.
Ja, ich meine, das ist ja teilweise schon im Augenblick auch fast ein bisschen kafkaesk. Ja? Man kommt auf ein Amt und die sagen, es ist alles digital, aber wir brauchen bitte Ihr Passbild nochmal ausgedruckt. Ja? Also es ist nicht einfach so, dass man einfach das digitale Bild geben könnte oder so etwas, sondern nein, das muss ausgedruckt sein. Auch natürlich auch schönes Fotopapier und dann scannen die das ein und das ist dann also der digitale Prozess. Oder dass man zwar digital übers Internet irgendwas eingeben kann, aber auf der anderen Seite wird das dann ausgedruckt. Ja? Ja. Und ja, und am besten dann nochmal mit der Hand wieder erneut eingegeben oder so. Also lauter solche Stilblüten passieren, ja.
Und ja, mein Lieblingsbeispiel sind Notare, ne? Also bei Notaren, es ist nicht mehr überall so, aber es gibt immer noch Fälle, wo es bei Notaren so ist. Ich gehe also zum Notar, ich muss beim Notar Papier unterschreiben. Ja? Mhm. Der Notar scannt es ein, muss es elektronisch zum Amtsgericht schicken. Bei der Poststelle des Amtsgerichts wird es ausgedruckt, wird in die Fachabteilung, also zum Beispiel das Grundbuchamt des Amtsgerichts gebracht und dort wird es wieder eingescannt und elektronisch dann ins elektronische Grundbuch abgelegt oder ins elektronische Handelsregister. Ja, und also das ist nicht mehr in allen Amtsgerichten so, aber es gibt immer noch welche, die das so machen und das ist ein komplett absurder Prozess, ne, dass man da dreimal so einen Medienwechsel macht. Das hat mit Digitalisierung überhaupt nichts zu tun, das ist einfach Selbstbeschäftigung. Ne? Also
naja, das ist schon so, wie Sie gerade gesagt haben, dass sich dann viele einfach nicht an den Prozess rantrauen und einfach mal sagen, lass uns das mal neu denken. Ja, aber dann ist natürlich, gibt es an jeder Stelle wieder irgendwelche Bedenkenträger, die mal ankommen und sagen, ja, da gibt es folgendes Gesetz, was dagegen spricht und so. Und dann versteckt man sich ja auch gern hinter die EU. Ne? Dann heißt es ja immer, ja, das ist eine EU-Vorgabe. Ja, das ist, glaube ich, so ein Universalargument bei uns geworden. Ob es jetzt stimmt oder nicht, es ist einfach sehr bequem, dass man sich dahinter verstecken kann, da braucht man es nicht anzufassen, oder?
So ist es, ja.
Ja. Ja. Naja, schön. Also ich glaube, jetzt haben wir so einen ganz guten Rundumschlag gemacht. Ja, habe ich noch irgendein Thema vergessen? Gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, das ist so ein richtiger Aufreger? Muss ich mal loswerden
richtiger
oder so?
Aufreger. Richtiger Aufreger. Nee, ich glaube, wir haben die wichtigsten Sachen, haben wir. Also Digitalisierung, Datenschutz und Bürokratisierung ist, glaube ich, IP-Fragen könnte man noch nehmen. Ne? Das ist irgendwie ganz, ich habe auch mal auch bei der Gründungsberatung jemand da, ich möchte jetzt hier mal Sozialpädagogin hat gesagt, ich möchte hier einfach die Sachen, die wir im Unterricht basteln, also kam von der Schule, möchte ich mal irgendwie online stellen. Und da hat man dann auch so Sachen, wenn die dann anfangen, Pokémons auszumalen im Unterricht, das kann man auch nicht guten Gewissens online stellen, weil die Sachen dann auch, das ist auch so überreguliert und so teuer am Ende des Tages auch, wenn da jemand abmahnt, dass man sagen kann, einfach nur von solchen Sachen einfach die Finger lassen. Und da haben wir auch, finde ich, die Sachen in diesem ganzen Intellectual Property-Bereich so überdreht, dass wir uns ja selbst die Luft zum Atmen nehmen und als Gesellschaft eigentlich nicht mehr so richtig mit den Dingen kreativ arbeiten können, die wir haben. Ne? Dass man
das schützt, ist völlig richtig, aber... Ja. Also da gibt es ja auch fantastische Sachen, also beispielsweise Zitate sind ja erlaubt und das ist ja wohl auch mehr als sinnvoll, dass Zitate erlaubt sind. Kaum verschiebt man aber ein Zitat innerhalb eines Kapitels, wenn es Schmuckcharakter bekommt, ist es auf einmal nicht mehr erlaubt. Da muss man eine Lizenz dafür kaufen. Da kann man also nicht nur so an den Kopf greifen. Ja? Also, weiß ich, man zitiert erst und danach schreibt man was darüber, dann ist es nicht erlaubt. Schreibt man erst drüber und zitiert dann, dann ist es auf einmal erlaubt. Also, das sind Auswüchse. Aber da muss man natürlich auch sagen, wenn man die Anreize falsch setzt, für so einen Rechteinhaber beispielsweise, dann guckt der ja natürlich auch nach sowas. Und dann guckt der danach, sieht dieses Zitat vielleicht ein bisschen an der falschen Stelle und bekommt deshalb Schmuckcharakter. Also, da macht ja auch Gelegenheit Diebe. Also das finde ich auch völlig grotesk bei uns, dass bei solchen Kleinigkeiten dann immer solche Fallen gestellt werden, die gleich richtig teuer werden können und die man ja auch unmöglich alle kennen kann. Also ich merke das auch regelmäßig bei meinen Studenten, dass die einfach Sachen machen, die, wenn sie in einem professionellen Kontext getan hätten, richtig teuer werden könnten. Und das ist völlig daneben. Ja? Also da glaube ich auch, da müssen wir einfach irgendwie was machen. Da müssen wir uns auch gesellschaftlich mal zusammenreißen, dass wir sowas wieder in den Griff kriegen, oder?
Ja. Und also wenn Sie von Wissenschaft sprechen, ist immer auch besonders schön, dass also jetzt weniger in den Geisteswissenschaften, aber in den Naturwissenschaften, ne, da werden dann die Leute und Labore und so weiter, werden vom Steuerzahler bezahlt an den Universitäten, ne, dann schreiben die was. Dann müssen die in diesen Life Science Journals noch Tausende von Euro oder Dollar dafür bezahlen, dass sie abgedruckt werden. Ne? Und am Ende muss die Uni-Bibliothek dann wieder diese Journals abonnieren, wenn wir dann in der Uni das, was wir selber geschrieben haben, sozusagen, noch nutzen wollen. Und diese Abos sind auch richtig, richtig teuer. Und das ist auch ein Kreislauf, von dem nur wenige profitieren und vor allen Dingen die Wissenschaftler gar nicht. Und das sind auch Dinge, die wir, glaube ich, an denen wir arbeiten müssen als
Gesellschaft. Naja, klar, das ist ein bekanntes Phänomen, nicht? Dass man dafür zahlt, dass man seine Rechte abgibt. Und wenn man dann irgendeinem anderen Wissenschaftler ein Papier von einem selber schickt, als das, was man selber geschrieben hat, wo man dafür bezahlt hat, dass es irgendwo veröffentlicht wird, dann sagen die auf einmal, nee, wir sind die Rechteinhaber, das hätten sie gar nicht machen dürfen, kostet nochmal. Ja, also das ist schon wirklich eine sehr groteske Sache. Ja. Habe ich, glaube ich, noch einen guten Aufreger gefunden. Was ich übrigens auch toll fand, wenn wir schon bei Aufregern sind, anderer Bereich. Aber ich kann mich erinnern, dass beispielsweise in Schulen oder so auf einmal Listen mit Namen angelegt wurden, weil Fotos bei in der Klassenfeier gemacht wurden. Ja, also das heißt, genau das, was eigentlich verhindert werden sollte, nämlich dass es irgendwelche Namenslisten gibt, wurde gemacht, weil die sich vor dem Datenschutz schützen wollten. Ja, das war ja natürlich gemeint und dann haben auch irgendwann die Datenschützer gesagt, nee, so war das hier überhaupt gar nicht und die Liste dürft ihr jetzt noch nicht mal mehr anlegen. Aber daran merkt man schon, dass es dann auch so unverständlich wird, dass auf einmal das Gegenteil dessen erreicht wird, was man eigentlich erreichen wollte.
Ja, ich habe ganz viel, oder es gibt immer noch ganz viel Verunsicherung und manche Datenschutzbehörden spielen auch damit. Ne? Die geben dann immer irgendwelche Meinungen raus, ja, und ohne sich klar festzulegen, das Schlüsselwort ist immer problematisch, ja, also wenn Dinge sind problematisch, ja, und dann traut sich keiner mehr was zu machen und es gibt aber auch keine Maßnahmen. Es gibt dann also sozusagen diese Behörde ergreift nie eine formelle Maßnahme gegen irgendwen, der das nicht macht, um es mal gerichtlich zu klären am Ende, was dann eigentlich stimmt oder bestimmt, was die da meinen, sondern die machen am Ende nur Politik mit diesen Pressemitteilungen, wonach dann Dinge immer problematisch sind. Und das dann auch führt halt zu dieser riesigen Verunsicherung, die wir bei ganz vielen Themen haben.
Klar, das ist natürlich auch eine Methode, nicht? Dass man immer irgendwie Zweifel sät und sagt, ja, das könnte verboten sein. Es ist überhaupt gar nicht verboten, ja, aber man sät diesen Zweifel und setzt damit letztlich etwas durch, was in der Form überhaupt nicht so gemeint war. Ja, fällt mir auch ein gutes Beispiel für ein. Bei der Umstellung damals von Diplom auf Bachelor und Master, da war das auch so, dass immer bloß geraunt wurde, dass irgendetwas gemacht werden soll, aber keiner hat mal so richtig nachgelesen, was es denn nun eigentlich wirklich war. Und damit wurden plötzlich lauter Dinge umgesetzt, die von niemandem jemals so gewollt waren. Das ist auch ein Phänomen. Ja? Das hat sozusagen gar keiner gezielt gesteuert, sondern das hat sich einfach plötzlich irgendwie selbstständig abgelöst von dem, was wirklich da war. Die Konstellation gibt's auch.
Ja.
Ja. Na schön. Gut, also ich glaube, da haben wir jetzt wirklich ein paar ganz interessante Punkte gehabt. Ja,
ja, in der Tat.
Ja, also vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, ich hoffe, unsere Zuschauer fanden es auch interessant. Wenn ja, Sie können uns beiden auf Twitter folgen. Ja? Ich packe das einfach unten in die Videobeschreibung rein. Ja? Also Ihren Twitter-Handle, gibt es noch irgendwas, wo man Ihnen folgen sollte? Gibt es da noch was?
Nee, Twitter reicht schon.
Twitter? Okay, sehr gut. Ja, also das ist unten drin. Wenn Sie da so ein paar zynische Sachen zu Datenschutzgründung und überbordender Bürokratie lesen wollen, ja, dann gerne dorthin gehen. Meinen eigenen Twitter-Handle schicke ich auch unten mal rein. Ja. Vielleicht interessiert Sie es ja. Ansonsten, wir freuen uns immer auf die Kommentare, die so kommen. Ja, vielleicht fallen Ihnen noch ein paar andere Beispiele ein, die unsere hier noch ergänzen. Weil damit lohnt es sich dann auch in die Kommentare reinzugucken. Da sind nämlich wirklich immer coole Sachen drin. Ansonsten, abonniert haben Sie den Kanal hier hoffentlich schon, damit wir uns hier in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.